Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Wir haben einen Kollegen, den Kritiker Stefan Mesch, der liest sich jedes Jahr durch Stapel und Stapel von Comics, vorzugsweise durch die neuen Comicbücher. Deshalb ist er wie gemacht für einen Rückblick jetzt auf das Comicjahr 2020. Seien Sie willkommen, Herr Mesch.
Hallo.
Hallo. Sagen Sie doch erstmal kurz, war es denn überhaupt ein interessantes Jahr? Lohnt es sich, darüber zu reden?
Es lohnt sich fast jedes Jahr, weil die Comic-Szene immer vielfältiger wird. Aber ich bin ein bisschen nervös, wie es jetzt in den Folgejahren weitergeht. Also im Frühling sind zum Beispiel wochenlang fast keine Marvel-Comics erschienen wegen der Pandemie. Also welche Schäden dieses Jahr anrichtet für Verlage und für KünstlerInnen, das wissen wir erst in ein paar Jahren. Aber erstmal sind das ja alles Sachen, die schon lange in der Pipeline waren und die kamen auch alle raus. Und das hat Spaß gemacht.
Dann schauen wir für 2020 doch erstmal auf die deutsche Szene. Was hat sich denn da vor allem Neues getan? Was ist Ihnen aufgefallen?
Ich habe mich in einen jungen feministischen Comicverlag aus Berlin verliebt, den Ja-Ja Verlag. Und da sind gleich drei Bücher erschienen, die mich weggeblasen haben. Das eine heißt Jein von Büke Schwarz. Büke Schwarz hat türkische Eltern. Sie ist eine deutsche Künstlerin. Sie arbeitet in Berlin und sie hat einen Comic drüber gemacht, wie eine deutsch-türkische Künstlerin ein Kunststipendium bekommt und dann so eine Gruppenausstellung mitmachen darf. Und alle Leute, so ihr Vater aus der Türkei und ihre Mutter und Freunde und Konkurrenten und Journalistinnen, fragen sie die ganze Zeit, halt so, wo stehst du denn jetzt politisch? Und das ist dann ein Comic darüber, wie sie sich positioniert und warum das auch oft so eine Belastung ist, als marginalisierter Künstler nochmal besonders da in so eine Ecke gedrängt zu werden. Das war super. Und dann gab es was, wo ich eigentlich dachte, oh Gott, ja, keine Ahnung, ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Das heißt, bei mir zu Hause, die Künstlerin heißt Paulina Stulin, sie hat in Darmstadt studiert und wohnt da in so einer Dachgeschosswohnung und sie hat ein 600 Seiten langes Buch über ihr Leben und ihren Alltag in dieser Dachgeschosswohnung kurz nach dem Studium geschrieben. Und das klingt jetzt erstmal total dröge oder schrecklich, aber sie ist so interessant und sperrig und so ein bisschen eine Laberbacke und eher so ein anstrengender Typ. Und sie guckt dann einfach sehr selbstkritisch auf sich, auf ihr Miteinander, auf diese ganzen Ideen, die ihr durch den Kopf gehen. Und es macht so Spaß, das 600 Seiten zu lesen, weil man halt, es ist weder irgendwie nur Selbstironie oder ich bashe mich selbst, noch ist es so, schaut her, ich bin so wunderbar und ich habe so ein interessantes Leben. Es ist irgendwo in der Mitte und man kommt dieser Paulina einfach unglaublich nah. Und ja, ich mache gleich weiter. Das dritte Buch aus diesem Verlag, was mir sehr gefallen hat, hieß Küsse für Jet von Joris Bas-Bakker. Joris ist ein Transmann und er hat ein Buch geschrieben darüber, wie es ist, als Transmann in einem Internat in den 90ern, so kurz nach dem Tod von Kurt Cobain, irgendwie zu merken, im Moment alle denken, ich bin eine Frau, aber ich bin das nicht. Irgendwas stimmt nicht. Ich muss da raus. Und das Tolle ist, ich habe schon ein paar Bücher gelesen über so genderqueere Themen oder auch ganz viele so Mental Health Sachen. Also es gibt ja viele so Erklärcomics von marginalisierten Menschen, die irgendwas erklären, aber im schlimmsten Fall ist das auch wie so eine PowerPoint-Präsentation. Also so ganz viele Tabellen und Erklärtexte und Rechtfertigungen und Fakten und so. Und das Tolle an Küsse für Jet ist, dass es wirklich Show, Don't Tell ist. Das heißt, mir wird unglaublich viel gezeigt. Ich dachte auch am Anfang, also so die ersten 100 Seiten oder so, okay, ich verstehe vielleicht hier einfach irgendwas nicht. Ich weiß gar nicht, was der Punkt ist, aber es ist einfach so subtil gemacht und kommt so schön zusammen am Ende, dass ich dachte, ja, das ist mal ein marginalisiertes Buch, das nicht im Erklärbär-Modus ist. Das hat mir sehr gefallen.
Herr Mesch, Sie sind schon so in die Breite gegangen jetzt bei den deutschen Neuerscheinungen. Ich fürchte, wir werden zu manchem, was wir uns eigentlich vorgenommen hatten für dieses Gespräch, überhaupt nicht mehr kommen. Aber versuchen wir mal, wie weit es reicht in der Zeit, die wir haben. Jetzt haben Sie zwei Frauen vorgestellt. Übrigens, Büke Schwarz hatten wir auch zu Gast mit ihrem Jein-Comic. Das kann man nachhören auf unserer Internetseite deutschlandfunkkultur.de. Schauen wir mal auf einen anderen ganz wichtigen Comicmarkt, den US-amerikanischen, weil Sie jetzt gerade zwei Frauen für den deutschen Markt vorgestellt haben, sind bei den US-Amerikanern auch die Frauen auf dem Vormarsch?
Ach, das kommt immer drauf an. Die beiden Titel, in die ich mich da verliebt habe oder international überhaupt, waren Sentient von Jeff Lemire. Das ist ein Kanadier, der schreibt unglaublich viel und alles ist eigentlich so ganz solide, aber jetzt hat er mal wieder was rausgebracht, wo ich sage, das ist wirklich ein Herzensbuch. Es geht um ein Raumschiff voller verlassener Kinder und auf so einen Voice-Assistenten, also so eine Siri oder eine Alexa, die sagt, ich passe auf euch auf, denn die Erwachsenen sind nicht mehr da. Und das hat so eine super tolle 70er-Jahre-Ästhetik wie aus Alien. Also Sentient von Jeff Lemire, das habe ich mitgerissen. Und es gibt was aus der Schweiz, das ich super fand, das heißt Die Farbe der Dinge. Und das ist so eine Geschichte, das könnte jetzt so in South Park passieren oder so. Also so ein 14-jähriger Trottel gerät in immer schlimmer eskalierende Situationen. aber es ist nicht gezeichnet wie in South Park, sondern es sind Infografiken. Alle Figuren werden nur als Punkte aus der Vogelperspektive gezeigt. Und das war so abstrakt und aber auch so interessant, wie viel Gefühle trotzdem rüberkamen, dass ich da auch dachte, ja, ganz toll, Die Farbe der Dinge von Martin Porchot.
Die Bücher, die Sie jetzt vorgestellt haben, wenn ich das so richtig zuordne, gehören zum Bereich Graphic Novel ja eher, also zu diesem literarischen, längeren, experimentierfreudigen Erzählen im Comic. Was war denn 2020 jetzt bei den klassischen Superhelden-Comics los? Hat sich da irgendwas Neues getan?
Ja, total. DC Comics hat sich mal wieder Mühe gegeben, so zum ersten Mal seit ein paar Jahren, finde ich. Es gibt einen tollen Comic für vielleicht so 10-Jährige, der heißt Superman Smashes the Clan und es geht um den Ku Klux Klan. Und es gab tatsächlich mal in den 40ern ein Radiohörspiel, wo sich Superman mit Faschistinnen angelegt hat. Und das wurde jetzt geupdatet für ein Kinderpublikum. Das fand ich sehr, sehr smart und herzlich. Und dann gibt es ein wichtiges antirassistisches Projekt, das heißt The Other History of the DC Universe. Der Drehbuchautor von Filmen wie 12 Years a Slave, also selbst ein schwarzer Autor und Intellektueller, schreibt Texte aus der Perspektive, Prosatexte aus der Perspektive von DC-Figuren, Superhelden, Superheldinnen of Color. Und was die so erlebt haben und wie es denen ging mit den 70er Jahren, mit den 90er Jahren, darüber im Schatten von so Batman und so zu stehen. Das heißt, The Other History of the DC Universe, es ist erst ein Heft erschienen, aber das hat mich, keine Ahnung, das war wie so ein Essay von James Baldwin oder sowas. Echt einfach richtig smarte, politische, antirassistische Prosa aus der Perspektive vom Superhelden Black Lightning. Und auf Deutsch ist auch erschienen, das fand ich ganz toll, Tom King heißt der Autor und der hat einen Superman-Comic gemacht, der einfach sehr einladend ist und alle mitnehmen kann. Superman jenseits der Erde. Das Tolle an Tom King ist, dass er oft so ein bisschen lyrisch und elliptisch schreibt. Und das heißt, man hat so einen Sprachstrudel, wo man so manchmal denkt, ist es ein Gedicht, ist es eine Liste, ist es eine Montage? Und ja, das singt einfach. Das ist literarisch sehr anspruchsvoll.
Jetzt schwirrt mir schon der Kopf vor all den Büchern, die Sie uns empfohlen haben. Wir haben noch, wir haben dann eine Liste auf unserer Seite, da kann man sich das alles anschauen, ja. Die einzelnen Titel. Aber um es jetzt auch nochmal zu konzentrieren, ich möchte Sie zu einer Entscheidung zwingen. Sagen Sie uns doch jetzt bitte ein Titel, der beste Comic des Jahres 2020 für Sie. Welcher war das nun?
Kein Problem. Ein All-Ages-Märchenbuch namens Pimo und Rex, die internationale Hochzeit von Thomas Wellmann. Da geht es um farbenfrohe Fabelwesen, die heiraten, die so eine queere Hochzeit feiern. Also es sind zwei Jungs und die heiraten und auf dieser Hochzeit geht sehr viel schief. Und das war toll. Also ich glaube, mit 8 hätte mich das begeistert und mit 80 wird mich das immer noch begeistern. Pimo und Rex.
Das Comicjahr 2020, rückgeblickt für uns von Stefan Mesch. Wie gesagt, die Liste mit all diesen Titeln haben wir auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de. Besten Dank an Stefan Mesch.